Jesus Christus wirklich vom Glauben im Herzen möchte ich bekennen, dass wir wirklich im Hören und im Reden von dir abhängig sind. Aber genauso will ich vom Herzen dich loben und preisen dafür, dass du gerne gibst und dass wir ihn bitten, dass du reichlich austeilst und derjenigen, der in uns durch den Geist Wohnung genommen hast, dass du auch in uns wirkst und auch durch uns wirkst. Und ich möchte auch Danke sagen, dass wir reichlich von deiner Speise empfangen dürfen und auch heute von dem geistlichen Wort uns ernähren dürfen. Jesus Christus, lass es uns wirklich zu schmecken, lass es uns zum Wohlgeruch sein. Da will ich dich vom ganzen Herzen dafür will ich dich bitten, Jesus. Und für all die, die heute hier sind, Herr, lass es zum Segen werden für die, die zu Hause sind. Lass es zum Segen werden an allen Orten, wo es gehört wird. Wo es auch immer das sein mag, Jesus, lass es zum Segen werden. Das vermagst du durch deine Gnade zu tun. Ich danke dir dafür. Amen. Die letzte Bibelstunde zum zweiten Petrusbrief ist schon etwas länger her. Und dadurch, dass ein Dienst dazwischen kam, dann kamen die Feiertage dazwischen, dann kam noch die Krankheit dazu. Und so hat sich das nach und nach rausgezögert und normalerweise überlasse ich die Bibelstunden in den Ferien unseren jungen Brüdern, dass sie auch die Gelegenheit haben dürfen, da zu dienen. Und wir haben jetzt Ferien, aber ich habe gesagt, noch 2 Wochen länger, ich halte es nicht aus. Und deswegen habe ich dann mit Ruben gesprochen und habe ihn gebeten und gesagt, Ruben, wie sieht's aus? Meinst du, du überlässt mir wieder die Bibelstunden? Und er hat gesagt, er macht es gern. Wir haben ausgemacht, wenn die Kraft nicht reichen würde, dann übernimmt er es. Wenn die reicht, dann mache ich es. Und so habe ich letzten Sonntag es ausprobiert, ob die Kraft für eine Stunde reicht. Und ich bin Jesus dankbar, dass er mir soweit die Gesundheit gegeben hat und dass der Krankheitsverlauf doch etwas milder ist, als ich sonst von vielen höre, dass ich eine Stunde durchhalten kann. Ich war zwar jetzt am Sonntag richtig nass geschwitzt, also es war wirklich ein hartes Stück Arbeit und danach wieder nach Hause, aber ich bin froh, dass es für eine Stunde reicht und heute geht es mir schon etwas besser wie Sonntag und von daher hoffe ich nächsten Mittwoch noch besser. Und dass wir Stück für Stück wieder auf die Beine kommen und so dienen darf. Und ich freue mich so jetzt auch in den Ferien, jetzt mit euch im zweiten Petrusbrief weitermachen zu können. Ich will, dass es nicht zu lange in Vergessenheit gerät, sondern dass wir wieder hineinkommen und uns damit ernähren. Neben den Symptomen, die ich bekam, als ich eben an Covid erkrankt bin, Kopfschmerzen und Fieber und starke Müdigkeit, Halsschmerzen, all diese Dinge, die damit verbunden waren, habe ich auch Geschmacks- und Geruchsverlust erlitten. So, das war merkwürdig. Könnt ihr euch vorstellen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder wer das kennt, aber nicht zu schmecken, nicht zu riechen, diese Erfahrung hatte ich bis dahin in meinem Leben noch nie gemacht. Das war wirklich eine komplett neue Erfahrung, die ich da hatte. Ich aß und du schmeckst nicht. Du kannst nicht sagen, ist es gut oder schlecht. Man kann sich nur daran erinnern ungefähr. So müsste es schmecken. So, das schmeckt so, dann vielleicht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr besondere Erfahrung und merkwürdige Erfahrung gewesen. Für den Koch sehr gut. So, der kann nichts Falsches machen. Es kann nur gut sein. Aber für den, der es schmeckt, ist es eine weniger gute Erfahrung, nichts zu riechen, nichts zu schmecken. Man tut das, weil man Hunger hat und man muss es machen, sonst verhungert man. Also man isst, ob man schmeckt oder nicht, aber man tut es. Und ich dachte darüber, und ich hatte viel Zeit gehabt, über all diese Dinge nachzudenken und zu verarbeiten. Und ich dachte darüber nach, wie es wohl vielen menschlich, geistlich ebenfalls so gehen muss. Ich dachte an viele Menschen, die sich Woche für Woche, vielleicht Sonntag für Sonntag, sich einer geistlichen Speise aussetzen, die vielleicht Mittwoch für Mittwoch oder in anderen Gemeinden vielleicht Dienstag, je nachdem wann die Bibelstunden sind, vielleicht Dienstag oder Mittwoch für Mittwoch geistliche Nahrung zu sich nehmen, die sich vielleicht Woche für Woche oder Tag für Tag sich dazu vielleicht zwingen, eine Bibellese zu machen, also Bibel zu lesen und sie lesen und lesen und nehmen zu sich so geistliche Nahrung zu, aber es ist für sie fade. Ja, also sie schmecken nicht. Also es ist für sie kein, es schmeckt nicht und sie riechen nicht und die schmecken nicht, die nehmen es zu sich, weil man anscheinend zu sich nehmen muss. Man muss halt aufnehmen, man sagt, sonst verhungert man, also macht man das. Und während man das eben zu sich nimmt, fehlt dieser Geschmack, es fehlt dieses Genießen, es fehlt diese Freude daran, es fehlt etwas von der Herrlichkeit. Es klingt zwar, man hört was, genauso, man nimmt was, aber man schmeckt irgendwie nicht. Und ich dachte an viele Menschen, die vielleicht, denen es vielleicht geistig ebenso ergeht, sie nehmen geistliche Nahrung zu sich, aber sie haben keinen Geschmack dieser Herrlichkeit, die in dieser Nahrung, kein Wohlgeruch, der dabei in die Nase steigt. Kennt ihr das, wenn man isst, man isst mit der Nase mit und wenn man da nichts riecht, kein Wohlgeruch, wenn keine Freude da dann auch beim Essen dann entsteht, wenn man nichts schmeckt, keine Dankbarkeit für die Zubereitung dieser Speise entsteht, wenn man nichts schmecken und nichts riechen kann. Und ich glaube, dass es wirklich geistlich auch sowas gibt, dass man, nehmen wir mal eine Predigt, hört und man weiß, ja, okay, ist okay, gut, ist notwendig, war ja nichts Falsches, aber man hat, darf ich so sagen, man kann es nicht genießen. Man hat keine Freude daran. Man schmeckt nichts. Paulus spricht darüber, dass sein Dienst am Evangelium genau diese Wirkung hat, diese zweifache Wirkung. Für die einen ist das ein Wohlgeruch, sagt er. Dieser Dienst am Evangelium, das Predigen, Verkündigen des Evangeliums, es gibt welche, die hören das und für sie ist das ein Wohlgeruch, das riecht herrlich für sie und sie erfreuen sich darüber, es bewirkt Dankbarkeit in ihren Herzen. Und dann spricht er, dass es für andere ein Gestank ist, das riecht nicht gut für sie, es ist ein Gestank des Todes, das heißt, es ist tot für sie. Sie hören das und die haben Anteil an diesem Dienst, aber es ist für sie tot. Und dementsprechend riecht das so. Ich habe mitbekommen, da bin ich Jesus wirklich sehr dankbar, dass er mich da verschont hat, dass ich mittlerweile auch schmecken kann, zwar noch nicht komplett, aber ich denke auf einem richtig guten Weg und auch schon riechen kann. Bei manchen habe ich gedacht, das wäre besser nicht, aber egal. Aber ich kann schon etwas riechen. Bei manchen Menschen, die riechen auf einmal die Sachen und die riechen komplett anders. Und sie können manche Sachen gar nicht mehr riechen, ja. Da verändert sich das. Geht mit mir kurz in 2. Korinther Kapitel 5. Darf ich euch das kurz vorlesen, was Apostel Paulus da sagt? 2. Korintherbrief Kapitel 5, die Verse 15 bis 16. Dort heißt es, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Daher kennen wir, ich habe mich da vertippt von der Bibelstelle. Ach, ich bin Kapitel 5. Also ihr merkt, ich muss wieder reinkommen, gell? Kapitel 2, richtig, Kapitel 2, Vers 15, nicht 5, habe ich gelesen. Okay, 2, da heißt es, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden, unter denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch von Tod zum Tode, den anderen ein Geruch von Leben zu Leben. Das ist es, für die einen ist das ein Wohlgeruch, sie riechen das und das riecht gut für sie, es ist für sie angenehm und herrlich und für anderen ist das Gestank, kann man auch übersetzen, verweslich, tot. Sie können mit diesem Geschmack oder mit dieser Speise, sie können damit nichts anfangen. Doch dieser Wohlgeruch des Evangeliums ist nicht nur für uns, die wir gerettet werden, so sagt Paulus, für die gerettet werden, die Kinder Gottes, die riechen das und die schmecken das und für die ist es gut, für die keine Kinder Gottes sind, die nicht gerettet sind, für die ist das eben ein Gestank. Und sie können damit nichts anfangen. Aber Paulus sagt auch, dass dieses Evangelium nicht nur für uns, für die Kinder Gottes ein Wohlgeruch ist, sondern es ist auch ein Wohlgeruch für Gott selbst, wenn wir nach diesem Evangelium leben. Wenn dieses Evangelium in unserem Leben sichtbar und wirksam wird, wird das zum Wohlgeruch Gottes. Im Epheserbrief, Kapitel 4 muss es sein. Geht mit mir, Kapitel 5 ist das. Epheser, Kapitel 5, Vers 1 schreibt Paulus, seid nun Nachahmer Gottes, ich warte kurz, Kapitel 5 im Epheserbrief, Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als eine Opfergabe, als Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also, das Evangelium der Liebe Gottes zu uns ist nicht nur für uns ein Wohlgeruch, sondern wenn wir das ebenfalls glauben, annehmen und auch leben, andere lieben, die Brüder lieben, dann ist das für Gott ebenfalls ein Wohlgeruch. In beide Richtungen ist das etwas Angenehmes. Wie kann es aber sein, dass welche dieses Evangelium hören und unter die Verkündigung kommen und die geistliche Speise essen und sie weder schmecken können oder weder sie riechen können und für sie eben das kein Wohlgeruch ist? Ich möchte euch kurz zwei Gründe dazu nennen, warum wie das sein kann. Und der erste ist ziemlich einfach, der ist hart, aber er ist einfach wahr, die sind einfach keine Kinder Gottes. Wie Paulus sagt, sie sind nicht gerettet. Und weil sie nicht gerettet sind, weil sie keine Kinder Gottes sind, können sie so viel geistliche Nahrung essen und trinken, sie werden daran kein Wohlgefallen haben. Das wird für sie nichts Schönes sein. Sie werden daran keine Freude. Sie können es nicht genießen. So, entweder sind sie keine Kinder Gottes. Sie sind nie auf den Geschmack gekommen. Sie haben keine Geschmacksknospen, sagt man das, gell? Keine Geschmacksknospen, um das aufzunehmen. Ihnen fehlt der Geist Gottes, der diese geistliche Wahrheit für sie herrlich macht, zu einem wohlriechenden Wohlgeruch. Und das liegt nicht am Prediger, es liegt nicht an der Art und Weise der Predigt, das liegt auch nicht an der Atmosphäre und einem Umfeld, sondern das liegt einfach daran, sie können es nicht schmecken. Sie haben nicht die Fähigkeit, es zu schmecken. Darum ist es für sie fade und kein Wohlgeruch. Und ich sage das nicht, um zu verurteilen, sondern ich sage das, um zu gewinnen, denn das ist der erste Schritt. Und das ist etwas, wo jeder Mensch sich prüfen muss. Wenn er die geistliche Speise isst, ist es für ihn ein Wohlgeruch? Schmeckt es ihm? Hat er Freude daran? Riecht es gut? Oder sagt er, nee, jedes Mal, wenn ich das rieche, kann ich mich gerade wegdrehen, aber ich muss halt. Ich habe so ein, zwei Essen, so geht es bei mir. So, nicht viele, ich esse fast alles, aber es gibt so, vor allem so einen Geruch, wenn ich das rieche, dann könnte ich weglaufen. Ja. Aber das liegt einfach daran, der erste Grund, sie sind keine Kinder Gottes. Der zweite Grund, den ich euch kurz nennen möchte, ist, sie sind Kinder Gottes. Aber, und jetzt hoffe ich, dass ihr das Bild versteht und versteht, warum ich so einleite in die heutige Bibelstunde und wie ich jetzt meine Krankheit hier verarbeite, ist Folgendes. Sie sind zwar Kinder Gottes, aber sie sind geistlich krank. Sie haben sich ein Virus eingefangen. Ja. Sie sind geistlich erkrankt und darum können sie weder riechen noch schmecken. Obwohl sie Kinder Gottes sind, durch diese Erkrankung oder dadurch, dass sie sich, durch diese Erkrankung haben sie Kopfschmerzen, sie erleiden Müdigkeit, an Trägheit, vielleicht an Atemnot und eben an Geschmacks- und Geruchsverlust. Und sie können diese gute Nachricht, die können dieses Evangelium nicht mehr so schmecken, wie sie es mal geschmeckt haben. Es schmeckt ihnen nicht mehr gleich, wie es schon mal geschmeckt hat. Es riecht nicht mehr so herrlich, wie es schon mal gerochen hat. Sondern sie riechen das und sie schmecken das und das ist für sie auch fade geworden, obwohl es einmal schon so gut geschmeckt hat und so gut gerochen hat. Und ich glaube, wie gesagt, dass sie an der Seele erkrankt sind. Und wie kann das passieren? Weil sie nicht aufgepasst haben, weil sie sich damit infiziert haben. Und wie kann es sein? Ganz kurz, Umgang mit einer ungesunden Lehre zum Beispiel. Dass man sich einer bestimmten Lehre aussetzt und dadurch ein bestimmtes Verständnis bekommt, eine bestimmte Meinung über Dinge bekommt, die einen geistlich eben erkranken. Es kann sein, dass man auf falsche Hoffnungen setzt, dass man auf falsche Erwartungen, auf falsche Träume setzt und den Willen Gottes dadurch eben nicht erkennt und nur diesen Dingen hinterherlebt und eben an der Seele eben erkrankt. Und dann, dass wenn man den Willen Gottes hört, dass es für einen kein Wohlgeruch ist, dass es für nichts Angenehmes, weil man nur in seinem eigenen Denken und um sich selbst drehend lebt. Dann passiert das, dann wird man geistig krank und dann schmeckt das Wort Gottes und das Evangelium einen nicht mehr. Oder dass man sich eben in einer ungesunden Lebensweise begnügt, dass man ungesund lebt und eben sich ungesund ernährt, dass man einen ungesunden Umgang hat. Und ihr versteht, dass ich alles von geistlichen Dingen rede. Das heißt, einen ungesunden Umgang zum Beispiel mit Sünde, dass man Sünde im Leben bewusst toleriert und man wird krank an der Seele. Der Geist wird betrübt und dann schmeckt die geistliche Nahrung nicht mehr. Dann riecht es nicht mehr gut. Da ist man krank an der Seele geworden. Man hat keine Freude mehr daran. Und ich denke, es ist gut, wenn man das weiß und dass man weiß, dass man da Hilfe braucht. Und so wie wir im ersten Fall dafür beten sollen, dass Menschen in der Gnade Jesu, dass er durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend ihnen den Geist gibt und ihnen eben neues Leben gibt, dass sie überhaupt zu diesem Geschmack kommen, dass wir dafür beten. Genauso können wir auch in dem Fall dafür beten, dass er unseren Geist wiederbelebt, dass er gesund macht, dass er uns nicht nur am Leib, sondern auch an der Seele gesund macht und uns wieder den Hunger und die Freude an diesem Evangelium schenkt. Und das, ich bin mir sicher, das vermag er zu tun. Und wenn wir darum bitten, wird er das auch gern tun. Und das, eine etwas längere Einleitung dazu und eine kurze Verarbeitung meiner Situation, aber das führt uns eben genau zu dem zweiten Petrusbrief. Und das ist genau das, was wir im zweiten Petrusbrief studieren, womit wir uns über längere Zeit so intensiv uns damit beschäftigt haben. Und zwar mit dem kostbaren Glauben, der uns von Gott geschenkt worden ist. Und wie wir diesen kostbaren Glauben, der uns geschenkt worden ist, wie wir ihn genießen können. Wie wir Freude an ihn haben können. Was ist dieser kostbare Glaube? In den ersten vier Versen haben wir uns angeschaut, dass dieser kostbare Glaube im zweiten Petrusbrief, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, ihn aufzuschlagen, dass dieser kostbare Glaube was beinhaltet? Unsere Heilssicherheit. Wir sind gerettet worden und das alles aus ihm. Und das ist etwas, was bei Gott feststeht, dass diesen kostbaren Glauben haben wir bekommen. Wir sind sicher in seiner Hand. Aber diese Sicherheit, die feststeht, die geistliche Wahrheit ist, damit wir sie genießen können, damit wir sie Freude an ihr haben können und sie uns für uns ein Wohlgeruch ist und uns schmeckt, da lehrt uns Petrus, dass wir bestimmte Dinge tun müssen, damit das für uns ein Wohlgeruch, dass wir an dieser Frucht, die aus dieser Heilssicherheit entsteht, nämlich Heilsgewissheit wird. Und das sind die Verse 5 bis 11, mit denen wir uns jetzt seit einer Weile beschäftigen. Liebe Geschwister, weil es eine Heilssicherheit gibt, gibt es auch eine Heilsgewissheit. Andersrum ausgedrückt, würde es keine Heilssicherheit geben, würde es auch keine Heilsgewissheit geben. Das heißt, da bräuchten wir darüber gar nicht sprechen. Aber weil die Bibel so klar lehrt, dass das Heil von Gott und bei Gott sicher ist, darum gibt es oder kann es eine Heilsgewissheit geben. Und die Frage ist eben, das ist die Frage, oder darum geht es, was kann ich dazu beitragen, damit diese Heilssicherheit, die faktisch gelehrt und die Wahrheit ist, wie kann es in meinem Leben eben zu dieser herrlichen Frucht kommen, an der ich Freude habe? Dass ich Freude an der Heilssicherheit habe. Und das ist eben Heilsgewissheit. Je sicher ich mir des Heils bin, je mehr Früchte der Heilssicherheit in meinem Leben wachsen und vorhanden sind, das heißt, dieser Glaube nicht fruchtlos ist, umso mehr werde ich diese Früchte genießen, essen, schmecken, riechen können. Und da lehrt uns das Wort Gottes, was können wir dazu beitragen, dass eben diese Früchte in unserem Glauben zunehmen und wir aus diesem Garten reichlich uns bedienen können. Sieben Paare sind das, richtig? Könnt ihr sie noch aufzählen? Wisst ihr sie noch aus dem Kopf? Lass uns das gemeinsam ganz kurz tun. Sieben Paare und acht Dinge, die wir da tun müssen. Sieben Paare. Das erste Paar ist Glaube und, hab's fast gehört, war ein bisschen leise, ja. Glaube und Tugend, richtig? Das ist die erste Paarung, die uns Petrus nennt. Die zweite Paarung, Tugend und Erkenntnis, wunderbar, so funktioniert's. Jetzt höre ich es besser. Also, die dritte Paarung, Erkenntnis und, nochmal, Ausharren, richtig? Ja, Erkenntnis und Enthaltsamkeit, glaube ich. So, Enthaltsamkeit. Und dann kommt Enthaltsamkeit und? Jetzt kommt das Ausharren. Aus Ausharren Gottes Furcht und so weit sind wir gekommen. Ja? Und dann kommt Gottesfurcht, Bruderliebe, das ist die Paarung für heute, und Bruderliebe, Liebe. Das sind sieben Dinge, die eine gegenseitige Wirkung haben und die eine logische Abfolge haben. Das heißt, alles, was wir dazu beitragen können, damit wir die Heilssicherheit genießen, schmecken und an ihr Freude haben können, die nennt uns hier Petrus. Und heute wollen wir uns eben mit der sechsten Paarung uns beschäftigen. Das ist die Gottesfurcht und die Bruderliebe. So, wie hängen diese beiden Dinge miteinander? Wie bedingen sich einander? Was ist Gottesfurcht nochmal und warum braucht Gottesfurcht, um eben unsere Heilsgewissheit zu fördern und unsere Heilsgewissheit zu stärken? Darum geht es in der nächsten Paarung. Das ist die Gottesfurcht, das ist 2. Petrus übrigens, Kapitel 1, das ist uns offensichtlich, ja, Kapitel 1, das ist Vers 7. Dass die Gottesfurcht, von der hier Petrus spricht, nicht Furcht vor Gott in dem Sinne von Angst vor Gott ist, das ist hoffentlich klar geworden. Ja? So, sonst hat das nichts mehr mit Liebe zu tun. Wir haben das hoffentlich verstanden, dass hier nicht von der Angst vor Gott haben, Angst vor Verlorengehen, Angst, dass wenn ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue, dass mein Heil eben dann nicht mehr sicher ist. Das ist nicht der Kontext und darum redet Petrus hier nichts. Nein, das ist nicht, von der Gottesfurcht reden wir nicht. Aber mir war es auch wichtig, nochmal klarzustellen, um auch Missverständnisse vorzubeugen, dass es nicht bedeutet, dass wir dann sozusagen keinen Respekt vor Gott mehr haben, dass wir keine Ehrfurcht vor ihm haben, sondern wir verstehen, er ist Gott der Retter, er ist Gott auch der Schöpfer, wir sind Geschöpfe und dass wir mit einem gebührenden Respekt auch Gott begegnen, das ist offensichtlich. Also das ist aber nicht von der Gottesfurcht, von der Petrus hier redet. Von welcher Gottesfurcht redet er also hier? Wenn wir in 2. Petrus reinschauen, dann wird das in Vers 3 uns nochmal deutlich, von welcher Gottesfurcht hier die Rede ist. Schaut mal, ich lese euch nochmal Vers 3 an. Petrus sagt das, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. So, Gott hat uns alles selbst geschenkt durch diesen kostbaren Glauben, hat uns alles gegeben und die notwendige Kraft uns gegeben, damit wir eben dieses Leben nicht nur empfangen, ist die Rede vom ewigen Leben, sondern damit wir auch ein Leben entsprechend leben, das heißt in Gottesfurcht leben. Was er damit meint ist, damit wir ein gottesfürchtiges Leben leben können. Und hier nicht ein Leben aus Angst vor Gott, sondern ein Leben, das Gott verherrlicht. Gottesfurcht, wie Petrus hier verwendet, geht um einen Lebensstil, das Gott verherrlicht. Das ist, was hinter diesem Begriff Gottesfurcht im 2. Petrusbrief hier in diesem Kontext hier gemeint ist. Es geht um einen gottverherrlichten Lebenswandel. Darum wird in manchen Übersetzungen an dieser Stelle auch dieser Begriff mit Frömmigkeit übersetzt. So, das ist ein Frömmigkeit, habt ihr schon mal gehört? Klingt ein bisschen komisch, richtig so, das ist schon so eine bestimmte Ecke, aber Frömmigkeit hat was damit zu tun, man ist fromm, nicht im fromm in dem Sinne, dass man nicht sündigt und nichts Falsches tut, sondern man lebt ein Leben auf Gott ausgerichtet, das hat was mit Frömmigkeit zu tun, das hat auch mit Gottesfurcht zu tun, man lebt ein Leben, das Gott verherrlicht. Und das ist dieses Konzept der Gottesfurcht, das hinter diesem Begriff hier bei Petrus steckt. Ein gottverherrlichendes Leben zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Und da sind wir sehr schnell und kennen die notwendigen Bibelstellen. Epheserbrief, Kapitel 1, richtig, dreimal wiederholt. Jeder, der bei uns Mitglied dieser Ortsgemeinde wird, kriegt ein Blatt Papier, auf dem steht, dass ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde, dass das Anliegen, dass es die Bestimmung von uns, jedem Einzelnen, dass Gott verherrlicht wird durch unser Leben, durch das Leben der Gemeinde. Gott soll verherrlicht werden. Das ist, was mit Gottesfurcht gemeint ist. Ein Lebensstil, das Gott verherrlicht, das Gott die Ehre gibt. Wenn aber in meinem Leben, wenn es aber darum immer um meine Ehre, wenn es nicht sich um Gott alles dreht, sondern um mich dreht, dann versteht ihr, warum dann das Ausharren so schwierig einem fällt. Denn schaut mal, wir haben ja vorher gesehen, dass die Reihenfolge folgende ist. es heißt ja das Ausharren, aber die Gottseligkeit. Die Gottseligkeit, aber die Bruderliebe. Das heißt, wir kommen vom Gedankengang, das Ausharren, das Durcherhalten braucht Gottesfurcht. Gottseligkeit und Gottesfurcht. Die Gottesfurcht braucht Bruderliebe. Das heißt, wie können wir durchhalten? Wie können wir ausharren? Indem wir in dem, was wir tun und in den Anfeindungen und Anstrengungen und Schwierigkeiten unsere Perspektive eben auf Gott ausrichten. Es geht um ihn und es geht in erster Linie nicht um mich. Und das ist die Perspektive. Ein Leben, das in allen seinen Situationen Gott an erste Stelle stellt. Für alles von Gott her überdenkt und plant und tut. Das ist ein gottesfürchtiges Leben. Ich habe euch vorgelesen, dass in 1. Timotheus Kapitel 3, ist das 3 Vers 16, glaube ich, dass Paulus von einem Geheimnis der Gottseligkeit spricht und von Jesus spricht, dass Jesus selbst das Beispiel der Gottesfurcht selbst ist. Alles, was Jesus tat, hat genau das getan. Er hat Gott vor sich gestellt. Er hat das Anliegen gehabt, Gott in allem zu verherrlichen, was er getan hat. Könnt ihr euch erinnern, Johannes Kapitel 17, Vers 1, dass Jesus, bevor er ins Kreuz geht, was hat er gesagt? Vater, verherrliche deinen Sohn. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich dich verherrliche. Jetzt ist die Zeit zu sterben und das ist dein Wille. Das heißt, Vater, jetzt ist die Zeit, dass du mich verherrlichst und ich dich verherrliche. Und die Verherrlichung bestand wie? Er geht den Weg des Leidens bis zum Tod am Kreuz. Dadurch verherrlicht er den Vater, indem er seinen Willen tat und ihn an erste Stelle stellte. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist Gottesfurcht. Gottesfurcht ist Jesus Christus, der selbst dieses Leben uns vorgelebt hat und in allem, was er tat, eben die Ehre Gottes suchte. Der Psalm 116, Vers 8, auch das als Erinnerung noch, richtig Gott vor sich gestellt. Bei allem, was wir tun, ob wir essen oder trinken, alles tun wir zur Ehre Gottes. Das ist ein gottesfürchtiges Leben. Das heißt, ein Leben in allem, beginnend bei der Selbstverständlichkeit, wir essen und trinken, schmecken und riechen, dass wir all das zur Ehre Gottes tun. Also das ist ein weiterer Aspekt der Gottesfurcht. Und darum wird auch Gottesfurcht synonym eigentlich mit unserem Glauben verwendet, unserem Glaubensleben. Das heißt, der gelebte Glaube kann man genauso als Gottesfurcht oder Frömmigkeit übersetzen. Das heißt, wenn ich in meinem Glauben Gott immer an erste Stelle stelle und alles, was ich tue, mit dem Anliegen habe, ihn dadurch zu verherrlichen, das ist, was die Bibel sagt, das ist gottesfürchtig. Das beschreibt die Bibel als Gottesfurcht. Geht mit mir in Timotheusbrief. Ich zeige euch ein, zwei Stellen immer, um das zu belegen. Im Timotheusbrief, 1. Timotheus, Kapitel 2, wir kennen den Text immer aus einem anderen Kontext, den ich dann hier oft den zitiere und belege. Es geht da meist darum, will Gott, dass alle Menschen gerettet werden oder nicht. Aus dem Kontext wird meist dieser Text zitiert. Aber ich lese jetzt aus dieser Perspektive. Schaut mal, was Paulus sagt in 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Jetzt verwendet er hier in diesem Zusammenhang diesen Begriff Gottesfurcht, synonym für ein gottgefälliges Leben. Er sagt, lasst uns wirklich für alle beten, lasst uns auch für die Obrigkeit beten, für alle Obrigkeit, auch wenn sie echt schlimm sind, aber lasst sie dafür uns beten, damit sie uns ein Leben ermöglichen, in dem wir gottesfürchtig leben können, in dem wir ein Leben leben können, das Gott verherrlichen kann. Das ist in dieser Weise verwendet Paulus Gottesfurcht als ein Leben, das Gott verherrlicht, als ein Lebensstil, ein gottverherrlichender Lebensstil. Und er sagt, lasst uns dafür beten, damit wir unter einer Regierung leben, die uns das ermöglicht, ein gottesfürchtiges Leben zu leben. Und er, interessant, sagt er, in Gottesfurcht und aller Ehrbarkeit. Das heißt, in einer Art und Weise, dass Gott verherrlicht wird, dass geehrt werden kann und nicht eben unehrbar und verlästert und so weiter. Lasst uns also einen Lebensstil haben, das Gott verherrlicht und nicht das uns verherrlicht, das um unser Anliegen und unsere Bedürftigkeiten geht, sondern um Gottes Ehre geht. Paulus sagt nicht, lass uns beten, damit wir kein Leid haben, damit wir keine Schwierigkeiten haben, keine Verfolgung haben, dass es uns einfach gut geht, dass wir unsere Gärten bebauen können, Häuser bauen können, arbeiten können. Lass uns dafür beten, dann haben wir es gut. Das ist nicht das Gebet. Lass uns beten, dass wir ein Leben leben können, das Gott verherrlicht. Das ist, um was er hier in diesem Kontext bittet. Ja? Dass uns die Gelegenheit gibt, Gott und das Evangelium zu verkündigen, zu verherrlichen. Denn Gott ist ein Retter aller Menschen. Das ist, was dann er später dann sagt. Also, das gottesfürchtige Leben kann man synonym oder wird synonym in der Bibel einfach mit einem gottverherrlichen Lebensstil verwendet. Ich könnte euch jetzt im Timotheusbrief einige Stellen dazu zeigen, in denen Paulus das in gleicher Weise eben verwendet. Nur für die, die es mal nachlesen wollen. 1. Timotheus 4, vielleicht lese ich noch eins. Eins oder zwei Zeugen heißt ja. Ich habe nur eine Stelle. Lass uns eine Stelle vielleicht noch lesen und dann gebe ich euch die anderen nun durch. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7 zum Beispiel. Da schreibt Paulus, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, über dich aber zu Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nutze, die Gottseligkeit oder Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. So, Paulus sagt, schau zu, verstricke dich nicht in so Geschwätz und irgendwelche Diskussionen und irgendwelche Fabeln und Geschichten. Das ist nicht, womit du dich beschäftigen sollst. Das soll nicht dein Fokus in deinem Leben sein. Worauf soll sich Timotheus konzentrieren? Auf die Gottesfurcht. Und was er damit meint? Auf ein Leben, das Gott verherrlicht. Und er sagt, die leibliche Übung, du kannst dich in vielen Dingen disziplinieren und viele Dinge tun, das ist zwar okay, aber das nützt nicht so viel. Aber wenn du dich darum bemühst, so zu leben, dass Gott verherrlicht, sagt, das ist viel wert, das ist ein Leben, das sich lohnt. Und darum sagt er, warum das sich lohnt, aber sie ist zu allen Dingen nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. So, das ist ein Leben, das Gott verherrlicht und das für dieses Leben hier und für das ewige Leben hier. Das ist so ein Lebenswandel, das Gott verherrlicht. Das ist viel wert. Darum sollst du dich bemühen, auf das sollst du dich ausrichten. Und in dieser Weise verwendet Paulus sehr oft dieses Wort Gottesfurcht. Warum ich das so jetzt euch noch sage, ist, damit wenn wir es lesen, eben nicht überlesen und damit es für uns auch echt schmackvoll und gut ist, Und das Richtige darin verstehen, was meint die Bibel, wenn sie eben von Gottesfurcht spricht? Was meint Paulus, wenn er Timotheus auffordert, gottesfürchtig zu leben? Darum, wenn ihr zum Beispiel in die Apostelgeschichte geht und sie durchlest, wisst ihr, was immer wieder auftaucht, dass Menschen als Gottesfürchtige bezeichnet werden. Cornelius, ein Gottesfürchtiger, Hannas, Hananias, glaube ich, ein Gottesfürchtiger. Wird immer wieder die Rede von den Gottesfürchtigen, Gottesfürchtigen, Gottesfürchtigen. Was ist die Umschreibung eines Gottesfürchtigen? Das ist einer eben, der in und durch sein Leben Gott verherrlicht. Darum wird dieser Lebenswandel dann synonym für Gläubige beschrieben. Das heißt, die durch ihr Leben Gott verherrlichen, die werden dann als Gottesfürchtige bezeichnet. Und nicht als die von Gott Angst haben. Nein, die eben so leben, dass es Gott verherrlicht werden. Also wird das eben in dieser Weise verwendet. Warum? Weil sie das tun, was Gott gefällt. Ein Gottesfürchtiger ist der, der das tut, was Gott verherrlicht. Darf ich euch hier eine herrliche Begebenheit zeigen, die ich wirklich sehr liebe persönlich. Johannesevangelium Kapitel 9, ein herrlicher Abschnitt. Es ist der Abschnitt von einer Heilung eines Blindgeborenen. Jesus heilt ihn und das ist ein großes Wunder. Die Schriftgelehrten Pharisäer und die haben ein Problem damit und sie stellen ihn zur Rede. Er muss sich da verteidigen. Überleg mal, warum bist du gesund? Und sie hoffen, dass er natürlich etwas gegen Jesus sagt und sie einen Anklagegrund dagegen Jesus haben. Und die Art und Weise, wie er aber mit ihnen redet, ist so erstaunlich. Und ich liebe diesen Ausdruck, der dann kommt. Ihr habt wahrscheinlich schon mal den gehört. Vorher war ich blind, jetzt sehe ich. So, ich kann euch nur eins sagen. Ich war einfach blind und jetzt kann ich sehen. So, Punkt. Es hat funktioniert. Er hat es getan. Was wollt ihr noch von mir? Und ich liebe nicht nur die Art, wie er sie dann bloßstellt, sondern diese Wahrheit. Ich war vorher blind, jetzt sehe ich. Das ist dieses Wunder letztendlich, das geschieht. Wenn Jesus Licht gibt, dann beginnt man zu sehen. Und jetzt in dieser Rechtfertigung sagt dieser Geheilte Folgendes. Johannes Kapitel 9, Vers 30 und folgende. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. So, ich wundere mich, dass ihr keine Ahnung habt, wer er ist und woher er kommt. Und warum ist es erstaunlich für ihn? Warum wundert er sich, dass die Gelehrten, dass die Experten keine Ahnung haben, wer Jesus ist? Schaut mal, was sein Kriterium ist. Er sagt Folgendes: Wir wissen, dass Gott Sünden nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Also, wenn er kein Gottesfürchtiger wäre, würde Gott sein Gebet erhören und mir das Licht geben und eine Heilung schenken? Würde Gott sein Gebet erhören, wenn er ein Sünder gewesen wäre? Das ist seine Argumentation, herrlich, richtig? Und er sagt, wie kann er ein Sünder sein, dass wenn er Gott gebeten und Gott in sein Gebet erhört hat und er mich sehend gemacht hat? Das heißt, er muss ein Gottesfürchtiger sein. Aber interessant, wie er die Gottesfurcht definiert. Schaut mal, er sagt, jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Das ist ein Gottesfürchtiger, der den Willen Gottes tut. Und weil er den Willen Gottes tut, verherrlicht er den Herrn. Merkt euch das für ein bisschen später und die nächste Bibelstunde, nächsten Mittwoch, wenn wir dann über die Brüderliebe reden und über das, was Gott will, dass wir tun. Wer ist gottesfürchtig? Der das tut, was Gott will. Was will Gott, dass wir tun? Und das hat was mit, dass wir einander lieben sollen. Darum bringt Petrus diese beiden Dinge zusammen. Darum braucht die Gottesfurcht dann später diese Brüderliebe. Wer verherrlicht Gott? Wer das tut, was Gott will. Und das ist gottesfürchtig leben. Den Willen Gottes tun. Das ist eine sehr interessante Beschreibung für mich, wie Gottesfurcht beschrieben wird. Es gibt noch andere Stellen in Timotheusbrief. Übrigens, Timotheusbrief ist voll von diesem Begriff Gottesfurcht oder Gottseligkeit, je nach Übersetzung. Schaut euch mal das an und dann könnt ihr anschauen, wie Paulus das vielfältig gebraucht. Aber auch da redet er davon, derjenige ist gottesfürchtig, der den Willen Gottes tut, der gute Werke tut, zum Beispiel im Timotheus beim Paulus. Also gottesfürchtig, Gott zu verherrlichen. Jesus Christus ist die personifizierte Gottesfurcht schlechthin. Er tut das alles, um Gott zu verherrlichen. Darum wird Gottesfurcht synonym mit dem Leben, gottesfürchtigen Leben gleichgestellt, auch synonym mit dem Gläubigen selbst, der so lebt, gleichgestellt. Also das ist nicht nur ein Leben, sondern das ist auch die Person, die so lebt. Das ist der Gottesfürchtige. Schaut mal, zweiter Petrusbrief. Geht mal mit mir wieder zurück in zweiten Petrusbrief. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Schaut mal, Petrus gebraucht das genauso. Er gebraucht das genauso für eine Person. Kapitel 2, Vers 9, da schreibt er, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Da steht genau das gleiche Wort. Ich weiß nicht, wie es in eurer Übersetzung steht, der Herr vermag die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. So, das ist genau das Gleiche. Er sagt, Gott rettet die Seinen, die den Willen Gottes tun, die das Ziel haben, Gott zu verherrlichen. Und das auch in den Leiden, in den Versuchen, in die Schwierigkeiten. Die Schrift verheißt, Gott wird sie aus der Versuchung retten. wenn sie das Anliegen haben, Gott darin zu verherrlichen, er wird das tun. Also beschreibt Petrus, genauso wie die Apostelgeschichte, dass der Mensch, der das tut, eben gottesfürchtig ist, also Gott als Gottesfürchtiger genannt wird. Dagegen, und ich komme zum letzten Punkt, vorletzten Punkt zu dieser Gottesfurcht, gibt es Menschen, die so tun, als ob sie gottesfürchtig sind. Sie tun so, als ob sie Gott fürchten. Und damit wollen sie einen Anschein erwecken, sie sind Gläubige. Aber dabei sind sie es nicht. Geht mal mit mir in 2. Timotheusbrief. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Eine Liste, eine Beschreibung der letzten Zeit und ihre Kennzeichen und ihre Merkmale. Und wir merken, wir leben schon lange in dieser Zeit. Es ist nichts, was noch kommen muss. Es ist schon lange, was war und ist. Wir sind mitten in dieser letzten Zeit. Lieblosigkeit und all diese Ungerechtigkeiten, all diese Dinge sind da. Und dann sagt Paulus in Vers 5, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Er spricht über Menschen und er redet von denen, die geldliebend sind, die prahlerisch sind, die hochmütig sind, Lästerer sind, den Eltern ungehorsam, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott. Das ist die Menschen, die mehr sich selbst und das Leben lieben als Gott. Aber dann sagt er zu ihm, über sie Folgendes, die eine Form der Gottesfurcht haben oder Gottseligkeit haben, aber die Kraft verleugnen. Was Paulus damit sagt, sie tun so, es sieht so aus, als ob sie das, was sie tun, zur Ehre Gottes tun. Sie haben ein in gewisser Weise einen Lebenswandel, das Gott verherrlichen soll. Also zumindest tun sie so, als ob es alles für die Ehre Gottes ist. Aber er sagt, man erkennt sich woran, sie haben keine Kraft zu diesem gottesfürchtigen Leben. Sie haben nicht die Kraft, um Gott zu verherrlichen in ihrem Leben. Deren Kraft, aber sie verleugnen. Denn das gottesfürchtige Leben, woher kommt das? Wer gibt es? 2. Petrus, richtig, Kapitel 1, Vers 3. Denn uns ist mit dem kostbaren Glauben was geschenkt? Die Kraft Gottes für das Leben und die Gottesfurcht. Das heißt, die Kinder Gottes empfangen die Kraft für dieses gottesfürchtige Leben. Und es ist, und wenn es zwar eine fromme Hülle hat, aber die Kraft eben nicht hat, dann ist es ein Kennzeichen und die Schrift sagt, das sind keine Kinder Gottes. Sie tun zwar so, und vielleicht sagen sie so, aber in ihrem Lebenswandel, in all diesen Dingen, das macht deutlich, ihnen geht es nie um die Ehre Gottes, es geht immer um ihre eigene Ehre. Warum tun sie das? Geht mit mir in den 1. Timotheusbrief. Merkt ihr, der Timotheusbrief ist voll davon. Der ist wirklich viel von diesem Konzept der Gottesfurcht. Das ist ein sehr pastoraler Brief, den wir hier haben. Von daher können wir da viel lernen. Timotheus, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 5. Da heißt es, ständige Zänkereien von Menschen, die in Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Eine weitere Umschreibung von Menschen, die so tun, als ob sie gläubig sind, ist aber nicht, in ihrem Leben ist aber aufgeblasen sein, es ist Wortzänkereien, es ist Neid, es ist Streit, es ist Lästerung, Verdächtigung, ständige Zänkereien von Menschen, in der Gesinnung verdorben, also Umschreibung von Menschen, die permanent in Streit leben, die im Eigennutz leben, ihnen geht es permanent um sich. Und zwar, warum? Er sagt, die Gottesfurcht ist für ihn ein Mittel zum Gewinn. Sie wollen sich einfach daran bereichern. Die Gottesfurcht ist nicht, Gott soll dadurch verherrlicht werden. Es soll ihm was zukommen. Nein, nein, es ist etwas für mich. Es geht um mich. Und da wird eben das gegenübergestellt. Paulus macht das deutlich, die Schriften macht das deutlich. Die Gottesfurcht ist ein Leben, das Gott verherrlichen soll und nicht mich verherrlichen soll. Und wenn Menschen so tun, als ob, und sie sagen, sie fürchten Gott oder sie wollen Gott verherrlichen, aber in ihrem Leben all das vorhanden sind, das sind keine komplizierten Dinge, Streit, Neid, Lästerung. Wenn es darum geht, dass ich was davon habe, Gottesfurcht als ein Mittel zum Gewinn. Und da, das kann wie finanziell und in meisten Fällen persönlich sein. Wenn mein Lebensstil, das ich führe, und nach außen so aussieht, als ob ich Gott verherrliche, aber nur mir dabei geht, dass ich geehrt werde, gelobt werde, Anerkennung bekomme, dann stimmt etwas nicht. Das ist nicht die Ausrichtung, das ist nicht, was Gott verherrlicht. Und das steht im krassen Gegensatz eben zu der Berufung und eben zu dem Geheimnis der Gottseligkeit. Unser Herr Jesus kam in diese Welt und er suchte nicht seine eigene Ehre, sondern er suchte die Ehre Gottes. So, uns ist aber alles, gehen wir zurück zum 2. Petrusbrief. Und damit schließe ich diesen Aspekt der Gottesfurcht. Uns ist alles geschenkt worden. Vers 3 nochmal, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Die Gottesfurcht, von der hier die Rede ist, den echten Kindern Gottes, es ist für sie eine Kraft. Im Vergleich zu den unechten Kinder Gottes, die so tun, als ob für sie ist es keine Kraft. In ihrem Leben gibt es keinen Unterschied. Darf ich so sagen, es ist alles fade. Schmeckt nicht, riecht nicht, gibt keine Nahrung, gibt kein Wachstum. Auf der anderen Seite ist eben aber für die Kinder Gottes, ist das Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Für die einen ist das eine bloße Möglichkeit, ein Mittel zum persönlichen Gewinn, auf welcher Ebene auch immer. Für die echten Kinder Gottes geht nicht um meinen persönlichen Gewinn, ob ich davon profitiere oder nicht, sondern ob Gott dadurch verherrlicht wird, ob Christus davon profitiert. Eine meiner wichtigen Erkenntnisse in meinem Glaubensleben, ich sage euch wirklich, das war für mich Meilenstein, abgesehen neben der herrlichsten Erkenntnis, dass es überall um Jesus geht, war die wichtigste Erkenntnis in meinem Leben, dass der Grund, warum ich gerettet bin, nicht in erster Linie was mit mir zu tun hat. Das war für mich revolutionär, wirklich. Der Herr hat mich nicht gerettet, weil damit Willi nicht in die Hölle kommt, zum Beispiel. Das war für immer mein Gedanke. Sondern damit er verherrlicht wird, das ist der Hauptgrund, warum er mich gerettet hat. Und dieser Gedanke war so neu für mich. Weil ich gemerkt habe, selbst bei der Rettung, selbst dass er mich gerettet hat, in erster Linie nichts mit mir zu tun. Das ist nicht mein persönlicher Gewinn, dass ich ewiges Leben gewinne. Das ist etwas, was ich noch dazu bekomme. Das ist nebenbei sozusagen. Aber der Hauptgrund, warum ich gerettet werde, ist zum Preis nur um seiner Herrlichkeit. Damit er was davon hat. Das ist der Grund, warum ich mich gerettet habe. Und das hat in meinem Denken viel ausgelöst. Es gab eine neue Perspektive in meinem Denken. Gott handelt mit mir in erster Linie und durch mich nicht um meinetwillen, sondern um seiner eigenen, um seinetwillen. Das ist Gottesfurcht. Und die Schrift sagt, dass wir in unserem Ausharren Gottesfurcht darreichen sollen, aber in unserer Gottesfurcht die Bruderliebe darreichen sollen. Und da gehen wir jetzt noch die verbleibenden 10 Minuten jetzt in den zweiten Schritt. Ich hoffe, ihr könnt mir auf die Kürze jetzt und auf dieses Kompakte folgen und vor allem nach der längeren Pause, dass ihr gedanklich mit mir wieder dabei seid bei diesen Paarungen und um was es hier eigentlich geht. Also, wie kann Gottes Furcht meine Heilsgewissheit fördern, indem ich prüfe, ob ich Kraft zu dieser Gottesfurcht habe und was mein Anliegen ist. Soll Gott verherrlicht werden oder ich? Und wenn du sagen kannst, ja, ich erlebe Kraft, dass ich diese Dinge in meinem Leben habe. Ich erlebe die Kraft Gottes in meinem Leben. Und mein Anliegen ist, Gott zu verherrlichen. Dann sage ich, das ist eine köstliche Frucht der Heilsgewissheit. Denn das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes, unter anderem. So, wie kann aber das gestärkt werden? Wie kann die Gottesfurcht noch größer in meinem Leben werden? Wie komme ich dahin zu sagen, ich erlebe wirklich die Kraft? Für was die Kraft? Woran wirst du die Kraft am meisten spüren? Wo wirst du merken, dass das kann nur die Kraft Gottes sein? Ich sage euch wo. In dem Moment, wo du den anderen anfängst zu lieben. Denn wir sind Menschen einfach Egoisten. Wir lieben uns am meisten. Auch wenn wir das manchmal sagen, nee, und ich mag mich nicht und ich liebe mich nicht. Aber wenn es darauf ankommt, geht es in erster Linie erst immer um mich. Und dann geht es wieder ein bisschen um mich. Und dann nochmal um mich und irgendwann mal kommt auch der Nächste mal dran, mein Bruder. Ja. Und wenn es darauf ankommt, dann zeigt sich's. Da zeigt sich wirklich. Und ich sage, es ist absolut unnormal aus der menschlichen, gefallenen, sündigen Perspektive, dass ein Mensch einen anderen liebt. Das ist nicht normal. Normal ist, man hasst sich. Weil der andere etwas hat, was ich nicht habe. Weil der andere etwas ist, was ich nicht bin. Und da ist Neid, da ist Hass, da ist all das. Das ist natürlich, das ist normal. Wenn Menschen aber sich lieben, ist das schon mal ein Wunder. Und ich möchte euch zeigen, woran sich die Kraft Gottes in der Gottesfurcht so offensichtlich offenbart. Und das ist etwas, was Petrus uns sagt, in der Bruderliebe. In der Bruderliebe offenbart sich das, wenn Gott die Fähigkeit und die Kraft gibt, andere zu lieben, die Brüder zu lieben, die Geschwister zu lieben. Das ist ein weiterer Beweis der Kindschaft Gottes. Es ist ein weiteres Kennzeichen meiner Heilssicherheit. Ich kann gewiss sein, ich bin ein Kind Gottes. Ich kann gewiss sein, ich bin gerettet. Warum? Weil ich die Kinder Gottes liebe. Ich habe eine Liebe für sie bekommen. Das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Und wenn diese Liebe nicht da ist, wenn Hass da ist, dann stimmt etwas nicht. Das ist wiederum eine Frucht. Die Bruderliebe ist wieder eine Frucht, an die wir essen und die wir genießen und die für uns ein Wohlgeruch ist. Warum? Weil sie unsere Heilsgewissheit stärkt. Wenn diese Liebe zu den Brüdern, das heißt zu den Geschwistern vorhanden sind, dann wird uns auch die Gewissheit unserer Rettung eben dazu nehmen. Die Schrift uns nimmt da hinein, dass mit der Bekehrung, mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes, das heißt mit der Kindschaft Gottes, in dem Moment, wo wir ein Kind Gottes werden, der Geist Gottes in uns hineinkommt, was kommt in uns auch hinein? Eben die Liebe. Römer Kapitel 5, richtig? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist folgendes, dass durch das Ausgießen des Geistes in unser Herzen wir die Liebe Gottes zu uns erfahren. Das heißt, wir erkennen und wissen, oh, wir sind von Gott geliebt. Dann bin ich ein Kind Gottes, wenn Gott mich liebt. Aber das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, dadurch werden wir aber auch befähigt, und andere zu lieben, wie Gott liebt. Das heißt, die Liebe, die Gott uns schenkt, ist die Liebe, mit der wir anderen lieben können. Es ist nicht die eigene Liebe. Ich weiß es, weil kennt man ein U-Boot, kennt man alle. So, ich kenne mich selbst und ich weiß, wie schwer es ist zu lieben. Es ist schwer, oder? Vor allem die schwer zu lieben, die es mit einem nicht so gut meinen. Schwer zu lieben. Könnt ihr auf Knopfdruck lieben? Geht das? So, okay, jetzt muss ich lieben, alles klar, jetzt liebe ich. Ist schwer, manchmal unmöglich. Der Punkt ist, dass nicht wir lieben, sondern Gott in und durch uns liebt. Das heißt, er hat uns alles gegeben, was zu dieser Gottesfurcht, das heißt zu diesem Leben notwendig ist. Er hat uns die Kraft dazu gegeben, die Brüder und die Geschwister zu lieben. Das ist eine Folge der Ausgießung des Geistes in die Herzen der Gläubigen. Die Fähigkeit zu lieben. Das ist ein Geschenk, das ist ein Wunder. Und wer das erlebt und erlebt hat, dass er lieben kann, der kann wissen, der Geist Gottes hat in mir Wohnung genommen. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen, damit wir eben lieben können. Hier die Bruderliebe. Ich ohne jetzt zu tief auf den... Ja, die Bruderliebe, um die es hier geht, ist nicht nur, dass Männer sich einander lieben, also nur die Brüder. So weit sind wir mündig, dass wir verstehen, dass wenn hier die Rede von Brüdern ist, damit Geschwister gemeint sind, richtig? So wie bei unseren Geschwistern, die Schwestern im Fokus stehen, so ist im Griechischen bei den Brüdern das Männliche. Im Deutschen steht das Weibliche eher im Fokus. Ihr kennt das Geschwister von Schwester? So, daher kommt Geschwister. Es ist interessant, dass im Deutschen die weibliche Form für diese Kinder umschreibt und dann im Griechischen eben das männliche Brüder von Brüdern abgeleitet wird. Das heißt, diejenigen, die zu einer Familie gehören, darum geht es hier. Hier reden wir noch nicht von Feindesliebe. Wir reden hier auch noch nicht von deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist noch nicht der Punkt. Wir reden von Geschwistern lieben. Das heißt, die lieben, die zu meiner Familie gehören, in dem Fall zu der gleichen geistlichen Familie gehören. Die lieben, die den gleichen Vater haben, in dem Fall Gott als Vater haben. Und das ist das Nächste, nicht nur ein Prüfkriterium, sondern etwas Nächstes, was wir dazu beitragen, hinzufügen können, um unsere Heilssicherheit zu sein. Denn wir werden das anschauen in der nächsten Bibelstunde, dass die Bibel uns so deutlich lehrt, in den ersten Johannesbrief werden wir hineinschauen, dass wir können nicht sagen, wir lieben Gott, aber lieben nicht die, die Gott auch liebt. Funktioniert nicht. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Oder andersrum, wenn jemand sagt, Ich bin ein Kind Gottes, aber hasst seinen Bruder. So, was bedeutet das? Da gehen wir in der nächsten Bibelstunde hinein. Aber so viel schon mal. Gottes Furcht ist ein Leben, das Gott verherrlicht. Seinen Willen tun. Und wir werden in der nächsten Bibelstunde uns anschauen, was ist aber der Wille Gottes? Und ihr kennt ihn, oder? Was ist das Gebot Jesu? Was will Jesus? Dass wir einander lieben. Das ist der Wille Gottes. Wie sollen wir Gott verherrlichen? Was ist ein gottesfürchtiger Wandel? Indem wir die Geschwister lieben. Wisst ihr, das ist eigentlich so einfach. Es ist nur ein Gebot. Aber in diesem einen Gebot ist alles eingeschlossen. Denn wer liebt, hat das ganze Gesetz gehalten. Das heißt, in der Liebe zueinander erfüllt sich der komplette Wille Gottes. Da brauchst du nicht, ja, ist es richtig, darf ich das tun, nicht tun, ist es richtig, ist es falsch. Wenn wir das Prinzip verstanden haben, was bedeutet, die Geschwister, die Brüder zu lieben, dann haben wir das Gottesprinzip, den Willen Gottes verstanden. Und wenn wir den Willen Gottes, die Kraft haben, diesen Willen Gottes zu leben, dann gehören wir Gott. So, über diese Dinge wollen wir in der nächsten Bibelstunde nachdenken, das Zueinander von der Gottesfurcht, des gottverherrlichen Leben eben durch die Bruderliebe. Und das scheint mir ein Thema, darüber lohnt sich mal wieder mal Gedanken zu machen. Es lohnt sich darüber, sich zu erinnern und vielleicht etwas tiefer hineinzuschauen, was es bedeutet. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir für die herrliche Wahrheit, die wir haben, dass wir deine Kinder sind. Jesus Christus, danke dir, dass wir durch unser Leben dich verherrlichen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du alles uns zur Verfügung gestellt hast, damit wir es tun. Und ich möchte dich für mich bitten und für all die Geschwister, die müde geworden sind, die sich angesteckt haben, die vielleicht krank geworden sind an ihrer Seele, die geistliche Speise nicht mehr genießen können, für sie kein Wohlgeruch ist, nichts ist, was sie schmeckt, Herr. Erwecke ihren Geist, heile die Seele, Herr. Schenke, dass wieder die Hunger und nicht nur Hunger, sondern auch die Freude an dir und die Freude an deinem Wort. Will ich dich vom Herzen bitten, Herr, und zeig uns auch jetzt durch diese Stellen, noch durch die nächste Bibelstunde, was dazu notwendig ist, Herr, was wir brauchen, um dann unserer Seele gesund zu sein. Danke für dein Wort, danke für dein offenbartes Willen. Herr, danke, dass du derjenige bist, der uns lehrt und auch diese Dinge in unseren Herzen bestätigt. Darum will ich dich bitten. Amen. Dann wünsche ich euch einen guten Abend. Kommt gut nach Hause.